Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge des Podcasts Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Gesponsert von MyHeritage. Ja, ihr hört die Stimme von Timo Kracke, von mir. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer hoffentlich spannenden Folge Familienforschung für die Ohren. Und ich habe diesmal zwei Interviews mitgebracht, wo es um ja ganz unterschiedliche Themen geht. Das eine Thema geht darum, wie man die eigene Familiengeschichte in einer Buchform veröffentlichen kann. Heißt, das Ganze hat ja die Anja Helfritzsche gemacht und hat über ihre eigene Familiengeschichte geschrieben. Und sie hat bei mir im Podcast-Interview ein bisschen darüber berichtet, wie es dazu kam, wie das Ganze so abgelaufen ist und ja, wie das ganze Buch entstanden ist. Das zweite Thema, was ich dabei habe, ist das genealogische Postkartenarchivsystem. Das ist ein Projekt von dem Patrick Geiser, der ja, er hat sich zur Aufgabe gemacht, über Postkarten und den genealogischen Sinn oder Informationsgehalt von Postkarten ein Projekt aufzusetzen. Und ja, das eine oder andere ist dort schon enthalten. Und schaut einfach mal vorbei, was der Patrick nachher zu berichten weiß und warum es interessant ist, dort einmal vorbeizuschauen. Ja, bei mir selber waren in der letzten Zeit doch zwei spannende Veranstaltungen. Zum einen war es natürlich der Genealogentag in Bregenz, dieses Jahr veranstaltet von der IGAL direkt am Bodensee im schönen Bregenz. Also eine wunderschöne Veranstaltung. Mir selber hat es sehr viel Spaß gemacht, dort zu sein. Das Wetter war toll, die Leute waren toll. Ich habe viele Leute getroffen dort. Wir haben viele tolle Gespräche gehabt. Die Abendveranstaltung dort auf einem Boot war sehr, sehr schön gemacht. Und ja, wie üblich ist es, es ist eigentlich immer schön, wenn man sich unter Genealogen trifft und sein Hobby so austauschen kann, wie man es wirklich nur unter Genealogen tun kann. Ja, rundum die Veranstaltung von der IGAL sehr gut organisiert. Die Location war toll, die Vortragsräume waren toll, das Vortragsprogramm war stimmig. Bei meinem Vortrag selber waren auch sehr viele dabei gewesen. Und ja, so wie ich das Feedback eigentlich von allen mitgenommen hat, war es eine sehr, sehr runde, gelungene Veranstaltung. Der Genealogentag im nächsten Jahr findet übrigens in Dresden statt. Also wer immer schon mal überlegt hat, Mensch, da müsste ich eigentlich auch mal hin, mal gucken, was es dort zu entdecken gibt. Auf jeden Fall mal unter genealogentag.de müsste eigentlich schon einiges zu finden sein, was dort im nächsten Jahr in Dresden alles stattfinden wird. Die zweite Veranstaltung für mich, die sehr spannend war, bin ich zusammen mit Freya Rosan mit meinem Kids-Genealogie-Projekt gewesen, und zwar beim zweiten deutsch-dänischen Familienforschertag in der dänischen Zentralbibliothek in Flensburg, von der das Ganze auch ausgerichtet und veranstaltet wurde, war ganz ähnlich aufgesetzt wie ein klassischer Genealogentag, also ein Ausstellungsbereich, wo lokale und überregionale Aussteller vertreten waren, ein kleines Vortragsprogramm und ja für eine lokale Veranstaltung sehr, sehr gut besucht. Und wir hatten bei uns sehr viele Interessierte, zum einen natürlich Leute, die uns einfach gefragt haben, wie wir es einfach umsetzen, ein grundsätzliches Interesse am Thema Kids-Genealogie hatten. Wir hatten sogar einige Kinder bei uns am Stand, die dann unsere Ausmalbilder direkt vor Ort ausgemalt haben, und ja, sehr viele Interessierte halt, die einfach mal Bastelbögen oder Ähnliches mitgenommen haben, um mit den eigenen Kindern, Enkeln oder vielleicht auch für Freunde dieses mal mitzunehmen. Und vielleicht auch der ein oder andere war einfach da, der einfach mal nur mal selber einen schönen Ahnenforschungsbogen haben wollte, wo er seine eigenen Ahnen drin eintragen kann. Ja, heißt, ihr hört, ich war wieder ein bisschen unterwegs, und das ist ja auch das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Und ja, wir haben letztens zusammen unseren Kalender hier zu Hause eingetragen, und da gab es schon wieder böse Blicke. Heißt, es steht auch für nächstes Jahr wieder einiges auf dem Programm, wo ich wieder vor Ort sein werde und hoffentlich einige schöne Stunden unter Genealogen verbringen werde. Ja, ich will euch aber nicht großartig länger aufhalten mit meinen privaten Geschichten. Es geht eigentlich direkt los mit dem Interview mit Anja Helfritzsche über ihr Buch Stolpersteine, einem Familiengeheimnis auf der Spur. Familienforscher wie wir lieben es natürlich, die Daten unserer Ahnen zu sammeln, und viel, viel mehr lieben wir es natürlich noch, die Familiengeschichte, das Fleisch an den Knochen zu erfahren und immer tiefer da einzutauchen. Und ja, für mich persönlich gibt es auch nichts Spannenderes als die eigentliche Familiengeschichte. Im letzten Podcast habe ich da ja schon über das Thema die eigene Biografie gesprochen. Und dementsprechend freut es mich umso mehr, dass ich heute als Gast Anja Helfritzsch bei mir habe. Sie hat vor kurzem das Buch Stolpersteine, einer Familiengeheimnis auf der Spur, veröffentlicht. Und ja, ich denke, das ist eine sehr spannende Sache, wenn man so viel Material zusammen hat, um über die eigene Familiengeschichte ein eigenes Buch zu schreiben. Herzlich willkommen hier im Podcast, Anja Helfritzsch.
Guten Abend.
Ja, es freut mich, dass es jetzt mal geklappt hat. Wir haben ja 2-3 Anläufe, haben wir schon genommen, uns hier zusammenzufinden, über das doch ganz spannende Projekt zu sprechen. Und ja, vielleicht kannst du am Anfang einfach dich selber mal kurz vorstellen, wer du so bist, ob du Autorin bist oder eher die eigentliche private Familienforscherin.
Das mache ich natürlich gerne. Also ich bin 42 Jahre, habe Betriebswirtschaft studiert und arbeite im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und habe mit Schriftsteller oder Autorenschaft gar nichts zu tun. Ich bin verheiratet, habe 2 Töchter und lebe in der Nähe von Dresden. Mhm. Es war in meinem Leben nie geplant, dass ich ein Buch schreibe. Mein Hobby ist Familienforschung. Da bin ich schon seit über 20 Jahren dran. Eigentlich dazu gebracht hat mich mein Großvater, der mir ja vor über 20 Jahren mal einen Stapel von Unterlagen in die Hand gedrückt hat, lauter Einträge aus Kirchenbüchern, Standesamtunterlagen, und der mich gebeten hat, für ihn mal einen Stammbaum zu erstellen, beziehungsweise das alles mal aufzumalen. Mhm. Und da habe ich dann so viele verschiedene Namen gelesen, so viele Ortschaften gelesen, so viele fremde Berufe auch gelesen. Es hat mich tief nach Schlesien geführt damals. Aber das war alles so spannend, dass ich dann dabei geblieben bin und über all die Jahre unsere ganze Familiengeschichte recherchiert habe.
Mhm. Ja, so typisch, wie viele so sind, die einmal damit angefangen sind und dann sagen, Mensch, das ist so ein spannendes Hobby, ich kann nicht mehr von lassen, ich möchte immer mehr dazu erforschen.
Genau.
Und ich sag mal so, ich kenne es aus meiner eigenen Forschung. Natürlich hat man hier und da gewisse spannende Geschichten, die man irgendwie aufschreibt. Bei mir persönlich ist es dann doch eher so, dass ich sage, gut, es gibt hier und da Anekdoten. Aber das würde bei mir zumindest, obwohl ich auch schon einige Jahre dabei bin, definitiv nicht für ein Buch reichen an der Stelle. Kannst du vielleicht einfach mal erzählen, wie es dazu kam? Oder ist dieses Buch wirklich eine reine Dokumentation dieser Familiengeheimnisse oder dieser Familiengeschichte? Oder ist es eher schon eine Mischung daraus, ein Roman, der, sag ich mal, die Familiengeheimnisse ein bisschen mehr ausgeschmückt hat?
Ich erzähle vielleicht erstmal, wie es dazu kam, zu diesem Familiengeheimnis.
Ja, gerne.
Ich habe also über Jahre meinen Stammbaum zusammengeschrieben und erstellt. Ich bin auch ziemlich weit zurückgekommen in den einzelnen Zweigen. Es gab eben bloß eine Stelle in dem Stammbaum, die leer blieb. Und zwar war das ein Urgroßvater. Und das ist ja nun ziemlich nah an der eigenen Person dran. Und jeder Familienforscher wird auch nachvollziehen können, wie ärgerlich das ist, wenn schon der Urgroßvater fehlt. Und da fehlt ja quasi, ist ja ein Riesenloch. Und es wäre eigentlich gar kein Problem gewesen, die Stelle zu füllen, weil sein Sohn, also mein Großvater, lebte damals noch, als ich diesen Zweig bearbeitete. Ja. Aber immer, wenn ich meinen Großvater auf seinen Vater ansprach, rückte der nicht mit der Sprache raus. Also ich bekam immer sowas gesagt wie, der war ein Taugenichts, über den lohnt sich nicht zu reden. Man muss dazu sagen, mein Großvater ist nicht bei seinen leiblichen Eltern aufgewachsen. Also mein Urgroßvater und meine Urgroßmutter waren nicht verheiratet, die waren auch sehr arm. Und mein Urgroßvater ist bei Pflegeeltern groß geworden und wurde von denen dann auch später adoptiert. Und diese Adoptiveltern hat er auch immer als seine Familie nur betrachtet. Also er wollte über seinen leiblichen Vater nicht reden. Und ja, ich denke, es kann auch jeder Familienforscher nachvollziehen, dass das natürlich die Neugier erst recht anstachelt und man natürlich wissen möchte, wer das war und was dahinter steckt und warum einfach auch niemand über den reden wollte. Mhm. Ich bin jahrelang nicht weitergekommen und 2007, glaube ich, war es dann, hatten wir dann beschlossen, dass wir mit meinen Großeltern, die wohnen in Gera in Thüringen, einen Nachmittag nochmal verbringen und also mein Papa, ich und meine Großeltern und dass wir nochmal alle Stätten ihres Lebens abfahren, die ihnen wichtig waren, die Schule und wo sie aufgewachsen sind und wo sie einfach auch Erlebnisse hatten. Und an diesem Nachmittag habe ich dann meinen Großvater erstmalig und einzigmalig dazu bekommen, mir 2-3 Anhaltspunkte zu seinem richtigen Vater zu geben. Und mit denen habe ich mich dann gleich auf den Weg gemacht ins Stadtarchiv Gera. Aber erstmal erfolglos, weil über den meinen Urgroßvater als Person wird dort einfach nichts zu finden. Man muss dann auch dazu wissen, dass in Gera zum Beispiel, also Gera wurde im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert. Zwar zum Beispiel die Einmeldeunterlagen sind nicht mehr vollständig vorhanden. Und es war einfach keine Spur von ihm zu finden, da die beiden auch nicht verheiratet waren, gab es auch auf der Geburtsurkunde meines Großvaters weder Namen noch Herkunft meines Urgroßvaters. Und so schlief das dann erstmal auch alles wieder ein. Ich hatte keine weitere Spur und habe es dann erstmal wieder auf sich beruhen lassen. Und wieder ein paar Jahre später hatte ich mich dann bei Ancestry angemeldet und dort waren oder sind die Adressbücher der Stadt Gera eingestellt. Die kann man online einsehen. Mhm. Und an einem Abend habe ich dann mich da durchgeblättert durch alle Adressbücher und da habe ich dann auch wirklich die erste Spur gefunden. Und das war dann die erste Spur oder das erste Zeichen, was dann wirklich zu weiteren Dingen führte, die es mir ermöglicht haben, über die 2-3 Jahre hinweg dann das Leben meines Urgroßvaters zu recherchieren. Und es kam eigentlich dann eine ziemlich aus meiner Sicht berührende Geschichte, ja, ans Tageslicht. Und da hatte ich aber immer noch nicht die Idee, ein Buch zu schreiben. Und ich habe das dann immer nur mit meiner Familie diskutiert, mit meinen Arbeitskollegen, mit Freunden. Und irgendwann hat dann mal jemand zu mir gesagt, das musst du eigentlich alles mal aufschreiben, sonst ist das ja alles wieder quasi verschwunden. Und das war dann eigentlich die Idee, die dann in mir immer weiter gewachsen ist. Und irgendwann habe ich dann entschieden, ein Buch darüber zu schreiben. Dieses Buch, ich habe dann überlegt, ob ich es quasi als Fachbuch machen sollte, bin dann aber eigentlich schnell davon abgerückt und habe mich dann entschieden, die Geschichte seines Lebens als Roman zu erzählen, weil ich glaube, dass man, wenn man die Geschichte, die damals passiert ist, in Alltagsfacetten erzählt, den Menschen dahinter besser zeigen kann. Mhm. Und das war die Geschichte zu dem Roman, dass ich eben die Geschichte meines Urgroßvaters erzählen wollte. Und gleichzeitig habe ich dann aber entschieden, dass ich parallel dazu auch meine Suche mit beschreibe. Also was mir bei der Recherche passiert ist, wo wir hingekommen sind, was wir erlebt haben, weil ich dachte, vielleicht ist es auch mal interessant zu sehen, wie man in der Familienforschung vorgehen kann, was einem passieren kann und parallel dazu immer die Vergangenheit zu erzählen zu den Punkten, die ich recherchiert habe.
Also ist das grundsätzlich vom Buchaufbau eher so zu verstehen, dass du wirklich aus beiden Aspekten erzählst. Es ist auf der einen Seite die Familiengeschichte deines Großvaters, aber du erzählst trotzdem, wie du zu diesen Ergebnissen kommst. Heißt, es ist praktisch so ein Wechsel zwischen dem, wie du geforscht hast und dem, wie die Familiengeschichte praktisch gewachsen ist? Oder sind das praktisch zwei Teile in dem Buch?
Nein, also es ist wirklich parallel. Es ist immer das Stückchen, was ich recherchiert habe und dann springt es wieder in die Vergangenheit, was damals passiert ist.
Mhm. Doch, sehr interessant. Und gut, du hast ja eben schon, glaube ich, gesagt, warum das dazu gekommen ist, wenn man mit vielen Leuten darüber spricht und viele sagen, Mensch, das ist eine so interessante Geschichte, darum sollte man das unbedingt in eine Buchform bringen. Was meinst du, was Leute, sag ich mal, natürlich sind spannende Geschichten immer gut zu lesen und an jeder Familienforschung, wenn jemand berichtet, kann man sicherlich etwas davon lernen. Was glaubst du, warum vielleicht jemand anderes das Buch über deine Familie oder dein Urgroßvater unbedingt lesen möchte und vielleicht davon gefesselt ist?
Also zum einen ist es ja ein Zeitzeugnis, was damals, sage ich mal, zwischen 1902 und 1945 passiert ist oder was einem Menschen passieren konnte. Mein Urgroßvater hat, ich denke, ein sehr bewegtes Leben und ist menschelt sehr stark. Also er ist weder Held noch Opfer. Er hat aus gewissen Dingen heraus Dinge getan, die manchmal für ihn schwierig waren oder leichtfertig waren, die auch andere Personen zum Stolpern brachten. Deswegen heißt übrigens das Buch aus Stolpersteinen. Der Titel ist zweideutig, weil zum einen sind ja die Stolpersteine, die verlegt werden in der Straße, sollen ja den Opfern des Nationalsozialismus gedenken. Mhm. Also das war er. Und zum anderen, Stolpersteine sind ja aber auch, sage ich mal umgangssprachlich, Steine, über die man stolpert. Und er ist in seinem Leben einfach auch oft gestolpert. Also in seinem Leben gibt es so viele Wendungen und so viele Sachen, die passiert sind, dass ich denke, es ist einfach total kurzweilig und interessant auch zu lesen. Und es menschelt halt sehr stark.
Hm, hm. Hat es, wenn du jetzt Revue passieren lässt und sagst, ja gut, das ist die Geschichte, neben dem Effekt, dass du sagst, du hast was sehr Bleibendes für dich, für deine Familie, für Nachkommen und Ähnliches geschaffen mit dem Buch, kannst du für dich irgendwie sagen, dass du auch sagst, ich habe mit diesem Buch irgendwas für mich geschaffen, damit habe ich die Geschichte so verinnerlicht und habe dieses Kapitel abgeschlossen, dass ich mich wieder anderen Bereichen in der Familienforschung zuwende? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, ich habe zwar jetzt das Buch, was sehr viel beschreibt, aber trotzdem ist diese Person Urgroßvater noch so intensiv bei mir, dass ich mich auch weiter an der Stelle mit der Forschung des Urgroßvaters beschäftige?
Also mein Urgroßvater ist mir während der Recherche schon sehr ans Herz gewachsen und für mich ist es so, als ob ich ihn wirklich gekannt hätte. Deswegen war es auch für mich kein Problem, das alles hintereinander weg aufzuschreiben. Mhm. Es ist aber jetzt nicht mit dem Buch aus mir verschwunden. Also es gibt immer noch Sachen, die mich an seinem Leben interessieren. Ich habe auch nicht alles lückenlos aufgedeckt. Und gegenwärtig bin ich auch noch dran, Recherchen zu betreiben. Es gibt zum Beispiel einen Freund von ihm, mit dem er in den 20er Jahren viel gemeinsam gemacht hat, wo ich jetzt weiß, wo er, also er hat den Krieg überlebt und ich weiß, dass er in Thüringen in einer näheren Stadt von Gera weitergelebt hat, wo ich versuche jetzt auch Nachfahren zu finden, um einfach über diese Schiene noch ein bisschen was rauszubekommen.
Ja. Wenn du jetzt sagst, von der Form des Buches an sich, ist das wirklich so was du dir vorstellst, wo du sagen würdest, das könnte ich wirklich jedem Familienforscher empfehlen, das in so einer Form zu machen? Oder sagst du, nein, dafür muss wirklich viel Material da sein? Oder wie war jetzt der Werdegang, als du gesagt hast, ich will das Buch machen? Hast du da innerhalb von einem halben Jahr alles zusammengeschrieben oder ist das auch über die Jahre gewachsen?
Also ich habe unglaublich viel Material gesammelt, aber schon während meiner Recherchen. Und als dann eigentlich klar war, ich versuche das mal als Buch zu schreiben, habe ich die Rohfassung des Buches innerhalb von 4 Wochen hintereinander weg runtergeschrieben. Es war die Zeit der letzten WM. Mein Mann war immer Fußball gucken und ich hatte abendelang Zeit und habe quasi hintereinander weg einfach, was ich im Kopf hatte, runtergeschrieben. Und ich sag mal, das waren 3/4 des Buches war da schon fertig. Und bin dann schrittweise über das Manuskript dann rübergegangen, habe dann Verlag gesucht, der mich dabei unterstützt, hatte dann eine Lektorin, die das mit mir gemeinsam dann auch nochmal alles durchgegangen ist. Und ja, das waren dann nochmal ein paar Monate, die ich das Buch überarbeitet habe, aber eigentlich der Hauptbestandteil des Buches war nach 4 Wochen geschrieben.
Also müssen wir auf die nächste WM warten und dann gibt es hoffentlich ganz viele neue Bücher.
Ja, wir haben ja jetzt die EM und ja. Mein Mann fragt schon, was für ein Buch jetzt geschrieben wird.
Ja, genau, da kann man ja mal gucken. Wenn man jetzt noch mehr über das Buch wissen möchte, du hast ja auch von dem Buch selbst eine Internetseite, wo du viele grundlegende Sachen, wo es einige Bilder gibt und wo es so einiges mehr über das Buch zu erfahren gibt. Wo kann man sich da informieren?
Ja, das ist richtig. Also diese Internetseite ist eigentlich entstanden, weil mir der Text dann doch zu wenig war und weil ich ja eigentlich unglaublich viel Material auch hatte und zumindest, man muss dazu sagen, die Orte in dem Buch, die beschrieben sind, die haben wir auch alle bereist und dabei sind Fotos entstanden und mir war es dann wichtig, auch noch dem Leser ein paar Fotos dazu zu geben. Und am Ende des Buches befindet sich dann die Internetadresse www.familien-geheimnis.de. Und dort kann man raufgehen, da sind alle Informationen zum Buch hinterlegt und dort habe ich dann auch die Bilder zu den Orten, die wir besucht haben, eingestellt.
Und auf der Internetseite würdest du auch noch weiter ergänzen? Also du sagtest ja eben schon, dass trotzdem, dass du es jetzt niedergeschrieben hast, geht es irgendwie weiter. Ist das irgendwas, wo man vielleicht auch folgen kann, wenn du sagst, Mensch, jetzt habe ich noch dies oder das erforscht, dass es dort veröffentlicht würde oder hast du das gar nicht geplant?
Also doch, wenn es Ergebnisse gibt, die ich veröffentlichen kann, also die wirklich das Buch dann noch ergänzen, dann würde das dort auf alle Fälle mit erscheinen.
Ja, also eine sehr interessante Sache. Ich selber mag das ja immer und spiele auch immer wieder mit dem Gedanken, sowas auch mal zu machen und sage dann scherzeshalber irgendwann, wenn ich mal groß bin, dann mache ich auch sowas und mir fehlt im Moment eher die Zeit und die Muße, da wirklich so weit zu kommen. Und ich finde es einfach toll, wenn man es niederschreibt und so, wie ich ja gerade auch schon sagte, wenn man sagen kann, ja, jetzt habe ich was Bleibendes für nachfolgende Generationen oder wie auch immer, wo dieser Schritt wirklich mal so dokumentiert ist, wo man es nachlesen kann und wo man ja Ideen kriegt, wie die eigenen Vorfahren gelebt haben oder wer sie wirklich waren. Ja, wie gesagt, ich finde es eine interessante Sache und ich finde es schön, dass du ein bisschen was über das Buch erzählt hast und vielleicht hat ja der ein oder andere jetzt Lust bekommen und bei mir ist es schon auf der Wunschliste, dass ich, wenn ich mal wieder Zeit finde, ein bisschen was zu lesen, dass ich mir das Buch mal zulegen werde, um einfach ein bisschen reinzustöbern.
Sehr schön.
Ja, wie gesagt, ich bedanke mich, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast, darüber zu plauschen und ich hoffe, dass der eine oder andere da Lust gefunden hat, da auch mal reinzustöbern.
Das wäre schön, würde ich mich freuen.
Super, ja, dann danke ich dir nochmal und wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis dahin.
Danke, tschüss.
Eine sehr schöne Sache, was Anja da macht, die Familiengeschichte in einem Buch zu verarbeiten, liest sich sehr gut, also sollte man auf jeden Fall mal reinschauen und ja, wer das Buch bisher nicht gesehen hat oder auf die Schnelle weiß, wo man es direkt beziehen kann, einfach mal die nächsten Tage im Blog vorbeikommen. Dort werde ich ja vermutlich so bis Mitte Januar 2 Exemplare des Buches verlosen und ja, der glückliche Gewinner hat natürlich demnächst dann die Möglichkeit, selber mal reinzuschnuppern und zu schauen, wie Anja das ganze Thema bei sich im Buch verarbeitet hat und ja, wie gut sich das Ganze denn liest für jemanden, wo es nicht die eigene Familiengeschichte ist. Gut, jetzt geht's aber auch direkt weiter mit dem nächsten Interview. Und zwar geht's hier weiter mit Patrick Geiser und wir haben über sein Projekt des Postkarten-Archivsystems Genpass gesprochen. Viel Spaß dabei.
Genealogische Daten findet man heutzutage im Internet ja schon relativ viel in verschiedensten Datenbanken, ob das Unterlagen sind aus Kirchenbüchern oder aus anderen Sekundärquellen. Da gibt es ganz, ganz viel spannende Dinge zu entdecken und Ja, ich denke, es gibt immer wieder neue Hinweise, wo man vielleicht noch genealogische Daten finden kann. Und seit einiger Zeit gibt es ein neues Projekt, auf das ich aufmerksam gemacht wurde. Und das ist das genealogische Postkartenarchivsystem von Patrick Geiser. Und ja, es freut mich, dass der Patrick heute bei mir hier im Interview ist. Und ja, ich begrüße dich recht herzlich hier bei mir im Podcast, Patrick. Hallo.
Ja, hallo Timo. Danke auch von mir, dass ich heute die Gelegenheit habe, bei dir ein bisschen was sagen zu können und mein Projekt vorzustellen.
Ja, ich denke, das ist eine ganz spannende Geschichte und umso mehr Leute man für das Thema interessieren kann und umso mehr beitragen, ist, denke ich, immer eine ganz, ganz spannende Sache. Vielleicht können wir einfach damit starten, dass du mal kurz erzählst, wie du oder wer du so bist und wie du eigentlich zu diesem Thema genealogisches Postkartenarchiv oder Archivsystem heißt es richtig, gekommen bist.
Ja, also wie schon gesagt, ich bin Patrick Geiser, Jahrgang 88, noch vor der 30. In meiner Freizeit oder mehr oder weniger Freizeit studiere ich in Göttingen Wirtschaftspädagogik und Informatik. Bin jetzt im ersten Master und mit ein bisschen Glück und Erfolg dazu ab nächstem Jahr an der Berufsschule als Lehrer tätig. Im Wirtschaftsbereich und vor allem halt auch im Informatikbereich. Und ich denke mal, da ist auch schon so die Schnittstelle zu der Idee, einen Webauftritt zu konstruieren im Datenbankbereich. Mhm. Ja, wie Gamepass entstand, das ist eigentlich ist es eine elendig lange Geschichte, aber eigentlich auch wieder ganz kurz, je nachdem, wo man anfängt.
Okay.
Wir betreiben, oder mein Onkel betreibt schon seit gut 20, ein bisschen länger als 20 Jahren Ahnenforschung. Ich wurde so als Außenstehender oder als damals noch Außenstehender, würde ich sagen, sehr erfolgreich. Und wir haben 1995 war das ungefähr, das hat er mir vor kurzem erzählt, konnten Nachfahren von uns ausfindig gemacht werden, die so 1925, 30 irgendwann mal um die ganze Welt gereist sind. Und als der Zweite Weltkrieg losging, sind sie über viele verschiedene Schiffswege nach Brasilien gekommen und dort hat sich die Familie dann noch weiterentwickelt. Lange Zeit kein Kontakt da gewesen. Und wie gesagt, so um 1995 herum ist es dann entstanden, dass mein Onkel dorthin einen Kontakt aufbauen konnte. Über Dolmetscher, über Botschaften etc. Ganz verworrene und interessante Wege. Und nun hat es aber auch mehr oder weniger bis heute gedauert, bis dieser Kontakt sich gefestigt hat, bis man ein bisschen vertrauter miteinander geworden ist. Mhm. Und daraus, auf dieser Basis, die dort entstanden ist, ist es dazu gekommen, dass wir jetzt dieses, beziehungsweise letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, eine ganz große E-Mail bekommen haben mit alten Postkarten und Fotos aus der Familie. Mhm. Und da waren dann eben auch Fotos bei oder Postkarten bei, die Reisewege von unserem Vorfahren, also Otto Kund heißt der, beschrieben haben. Und ganz interessante Sachen dabei. Unter anderem eine würde ich gerne mal vorlesen. Das ist so der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum wir auch dazu gekommen sind, dass es hochinteressant ist, was auf diesen Karten steht.
Ja, gerne.
Ich eben mal auf. Und zwar ist das eine Karte, die wurde am 5.1.1922 aus oder von Batavia, Jakarta verschickt. Die ging hier nach Hannover-Schmünden, nach Gronau über Hannover-Schmünden. Mhm. Und der Kartentext, was wir jetzt übersetzen konnten, steht hier: Liebe Gisela, ich habe Marie glücklich ans Trockene gehievt, nachdem ich 6 Tage in Batavia wie ein Tantalus gewartet habe. Wir sind gestern getraut. Deinen Brief beantworte ich demnächst. Ich bin heute ein bisschen müde. Herzliche Grüße, dein Otto.
Okay.
Und jetzt so die erste Frage, die uns dann kam: Was ist ein Tantalus? Ja. Ein Begriff, den wir heute gar nicht mehr benutzen. Mhm. Schnell auf Wikipedia geschaut, ein Tantalus ist ein Flaschenhalter. Also ein Holzkasten, wo Flaschen drin stehen. Und den hat man früher in die Ecke gestellt und da musste er warten. Und jetzt kam es natürlich mit dem Text dazu. Er hat dort gewartet und er hat dann irgendwann seine Marie glücklich ans Trockene gehievt, also getraut. Das heißt, dort ist eine Hochzeit gewesen. Und aufgrund dieser Karte mit dem Datum und dem Ort konnten wir jetzt in unser Ahnenbuch schreiben, wann und wo er mit wem verheiratet oder liiert wurde.
Ja.
Was wir über Kirchenbücher hier aus dem deutschsprachigen Raum gar nicht mehr rausbekommen hätten, aufgrund der geografischen Lage.
Mhm.
Und das war für uns ein so großer Erfolg, dass wir dieses Datum auch mehr oder weniger genau bestimmen konnten, aber nicht über nicht also über
klassischen Kirchenbücher,
sondern,
ja.
dass diese Idee von innen herkam, da muss doch noch viel mehr sein und da kann man doch viel mehr rausholen. Es gibt viele Postkarten, da steht einfach nur drauf, viele Grüße aus. Klingt im ersten Moment noch relativ langweilig, aber in der Kombination mit anderen Karten entstehen dann immer wieder neue Wege, neue Informationen und wie in diesem Fall auch mal eine richtig knackige Information, die wir vorher nicht hatten.
Heißt also wirklich, dass Postkarten, ja, ich sag mal, in vielerlei Hinsicht, so wie du es jetzt ja gerade beschrieben hast, vielleicht auch Wanderungsbewegungen, wenn zum Beispiel ein Auswanderer irgendwo hingegangen ist und von Ort zu Ort gegangen ist und darüber Postkarten zurückgeschickt hat, darüber wirklich auch vielleicht so eine Wanderungsroute nachvollzogen werden kann, ne?
Ja, genau. Ja. Und das neben dieser Karte, also die anderen Karten, die haben dazu geführt, dass genau diese Wanderrouten, was du eben sagtest, konnten wir ziemlich genau beschreiben. Also es ging Wege von Hannover-Schmünden in die Niederlande, von dort aus entweder Antwerpen oder Rotterdam mit dem Schiff, also von unterschiedlichen Häfen. Gehen sind sehr öfters nach Afrika gereist, dort längere Zeit verbracht, ist von Afrika dann wieder zurückgekommen. Dann über die Karten ein paar Reiseberichte geschrieben, also was er macht, wo er gerade ist und worauf er wartet. Wir konnten die Schiffe identifizieren aufgrund der Daten, wann er gefahren ist, durch die Passagierlisten und konnten auch genau nachvollziehen, also genau schauen, welche Schiffe das sind. Die sind bei Wikipedia alle eingetragen und haben dadurch ein unglaubliches Abbild aus dieser Situation bekommen, was unser Vorfahre dort gemacht hat, wie er in dieser Zeit gelebt hat. Was wir von seinem normalen Leben, also von seinem Alltag her, gar nicht haben. Und dann sind eben auch die Reisewege von Hamburg bis nach Batavia runter ziemlich gut dokumentiert, weil er von jedem Zwischenstopp überall immer mal eine Karte geschickt hat. Und das war schon echt super. Also das hat richtig Spaß gemacht.
Ja gut, das ist natürlich eine sehr schöne Sache, gerade wenn man es so wie ihr jetzt natürlich aus der direkten Familie hat und ich sag mal noch ein Vorfahr oder ein Verwandter das gewesen, über den man das rückverfolgen kann, dann ist das natürlich schon eine sehr, sehr schöne Sache. Grundsätzlich jetzt mit diesem System oder mit der Datenbank, den Grund oder warum das aus eurer Sicht natürlich sehr wichtig ist, hast du ja gerade schon ausführlich erklärt. Was gab dann den auslösenden Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt nicht nur das von meiner Familie hier sammeln, sondern ich möchte irgendwie eine Möglichkeit haben, das Ganze online zu präsentieren und mit anderen, genealogisch wertvolle Postkarten archivieren oder sammeln?
Also wie schon gesagt, einmal der Eigenbezug. Da kam ja dann die Grundidee heraus. Und ich würde sagen, ab dann ist es eigentlich ein Selbstläufer geworden. Aus dem Studium her, also vom Studium her weiß ich, wie es geht, wie ich ein System halt ansetze, was einfach, schnell und im Endeffekt auch nichts kostet. Von daher ist dieser Stein sehr schnell gefallen. Der Grund zur Zusammenarbeit ist die Menge an Postkarten, die im Umlauf ist. Also es ist für mich alleine wäre es niemals möglich, einen wirklich großen Bestand und bedeutsamen Bestand aufzubauen. Von daher musste ein System her oder eine Möglichkeit her, die an andere Leute auch herantritt, wo andere Leute drin arbeiten können. Und der Gemeinschaftszweck ist, ja, wie beschreibt man das am besten, ist eben daraus auch begründet.
Das heißt also, die Daten, die da erfasst werden, die da im Team erfasst werden, das ist dann auch eher so, dass jeder, der mal möchte und auch sagt, Mensch, ich habe jetzt hier halt nur zwei Postkarten, ich habe vielleicht nicht viele besondere, aber die zwei finde ich ganz interessant, die würde ich gerne online stellen, der kann sich dann an dich wenden oder der macht einen Benutzeraccount. Wie funktioniert das Ganze, wenn man mitmachen möchte?
Ja, also es gibt mehrere Wege. Mehrere Möglichkeiten vor allem, wie man mitmachen kann und was man machen kann. Auf der Webseite habe ich es einmal dargestellt, wenn man über den Punkt Mitmachen reinklickt, dann habe ich hier aufgeschildert, dass man entweder mit eigenen Karten und eigenen Übersetzungen mitarbeiten kann oder einfach nur eigene Karten zur Verfügung stellen. Das ist so, wie es mir lange Zeit ging, wenn man wirklich nicht schriftkundig ist, aber trotzdem denkt, dass man was hat, was der Allgemeinheit nützen könnte. Vor allem bei Sammlern liegen eben diese großen Bestände. Oder ohne eigene Karten, dass man einfach nur an den Übersetzungen arbeitet. Dazu ist es dann so, dass man über den Login auf die Registrierung geht und sich einen eigenen Benutzer anlegt. Und mit diesem Benutzer nicht nur die Karten sehen kann, so wie jeder andere auch auf der Seite, sondern eben auch ein Kommentarfeld hat und dort an den Karten arbeitet, also die Übersetzungen von, ja, an den Übersetzungen mitarbeitet. Und das Interessante ist, dass die Übersetzungen, die dort gemacht werden, wenn Wörter nicht lesbar sind, arbeiten mehrere Leute mit an einem Wort oder mit an einer Karte. Also jetzt an ein, zwei Karten ist es mittlerweile auch schon passiert, das freut mich auch sehr, dass Fragestellungen aufgeworfen sind, könnte es so und so heißen und dann eben auch die Antworten dementsprechend darauf gekommen sind, was andere Leute dort lesen.
Heißt also, dass eigentlich schon, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange du das System schon online hast, aber so gefühlt würde ich sagen, so einen Monat, anderthalb, dass sich schon eine kleine Community praktisch darum gebildet hat, von Leuten, die da wirklich mitmachen und auch wirklich dort ja praktisch helfen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe zwar eine Postkarte, aber ich kann sie wirklich leider nicht lesen, wo man sich wirklich austauscht und man im Team dran arbeitet.
Ja, genau. Das sind Leute, die regelmäßig drauf gucken, also die auch regelmäßig Einträge machen. Und das ist so ein bisschen so, wenn eine neue Karte reinkommt, merkt man schon, dass da was im Gange ist, dass da was passiert. Und das System ist jetzt insgesamt ich habe Mitte Januar angefangen mit der Programmierung. Das ging relativ schnell und dann ging das auch schon los. Also so Februar komplett, anderthalb Monate, ja, das passt.
Und vielleicht kannst du einfach über die Funktionsweise, die Website selber heißt ja Genpass, also genpass.de, wo man die Sachen findet. Mal angenommen, man möchte nicht direkt mitmachen, sondern man möchte einfach mal schauen und vielleicht auch einfach gucken, Mensch, ist vielleicht schon mal von meinem Familiennamen was Spannendes dabei. Kannst du mal kurz beschreiben, wie das so funktioniert auf der Internetseite, was für Suchmöglichkeiten man hat oder ob man nur durch die ganzen Karten durchblättern kann oder wonach es auch strukturiert ist?
Ja, also die Strukturierung oder die Möglichkeit, etwas zu finden, sind insgesamt zwei Wege. Einmal über die Suchfunktion an sich. Ich habe oben links und oben rechts, einmal in grün und einmal in schwarz hinterlegt, ein Suchfeld. Dort gebe ich meinen Namen ein, den ich suche. Beispielsweise gebe ich hier mal Struß ein. So, und dann bekomme ich, wenn ich Enter klicke, alle Einträge, wo der Name Struß drin vorkommt. Und zwar läuft der Suchalgorithmus so, dass er nicht nur die Überschrift durchliest, sondern einmal das, was ich selber beim Online-Stellen alles mit reingeschrieben habe, plus das, was in den Kommentaren von anderen erarbeitet wurde, wird mit analysiert.
Ja.
Das heißt, wenn auch ich beispielsweise einen Übersetzungsfehler im Namen habe und jemand anders das aber korrigiert, wird der Name dadurch automatisch auffindbar. Und die zweite Möglichkeit ist, über eine Namensliste zu gehen. Das ist oben rechts mit in der Navigation, Namensliste. Wenn ich dort klicke, habe ich alphabetisch alle Namen aufgeführt. Und wenn ich jetzt beispielsweise auf den Namen, ich rufe mal eine Besonderheit raus, was mir sehr gut gefällt, oder was heißt gut gefällt, gefallen mir natürlich alle gut, aber ich mich sehr darüber gefreut habe, was durch Zufall entstanden ist, der Name Schmidt, Frau Pastor Schmidt. Und hier ist es so, dass mehrere Einträge vorhanden sind. Wenn ich hier draufklicke, dann komme ich auf die Seite, wo alle Einträge, wo Frau Pastor Schmidt oder Lieschen Schmidt, wie sie wohl als Mädchenname hieß, aufgelistet sind mit den jeweiligen Postkarten. Und darüber kann ich dann auch in die Karte gehen.
Also, dass ich praktisch auch über einen Namen dann, sag ich mal, 4, 5 Postkarten finden würde. Mal angenommen, genau. Von dieser Lieschen hast du jetzt halt 2, 3 in der Datenbank. Die findet man zusammen.
Genau, die findet man dann auch zusammen. Ja. So, dass sich hier gleich ein Abbild von derjenigen, also von dieser Person auch darstellt.
Ja, und wenn der funktional, ich sag mal, Schmidt ist jetzt vielleicht nicht so ein wahnsinnig ungängiger Name, was würde sein, wenn es dort 2, 3 Lieschen Schmidt geben würde, die könnte man auch, sag ich mal, gruppieren, dass man sagt, Mensch, ich meine aber nur die eine Lieschen Schmidt aus Hannover und nicht die aus Hamburg, dass man die auch zusammenfindet, obwohl man nur über den Namen geht? Oder einfach vom Gedanken her, wenn die Datenbank denn über die Zeit vielleicht wesentlich größer wird?
Ja, also da sind definitiv im Suchalgorithmus selber noch Möglichkeiten, den zu optimieren. Ganz ausschließen kann ich es noch nicht, aber eine Möglichkeit wäre beispielsweise, über die Schlagwortsuche mit einzubeziehen. Wenn wir auf eine Karte gehen, dann habe ich unter den Karten immer kleine graue, sieht aus wie Anhänger. Und über diese Anhänger könnte man einen Ort nochmal zusätzlich einschränken.
Ah ja, okay.
Aber wie gesagt, es ist noch nicht da, es ist noch nicht ganz ausgereift. Da fehlen mir noch so ein bisschen die möglichen die möglichen Inhalte, dass das ausgeschlossen wird, dass ich dann eben nur diese Person nach nur diesem Ort habe. Mhm. Aber das ist noch in der Arbeit.
Mhm. Gut, das wird sich ja sicherlich über die Zeit entwickeln, wenn die Datenbank länger online ist und mehr Inhalte reinkommen und man wirklich sieht, wonach die Leute suchen oder jemand tatsächlich sucht und einen konkreten Bedarf an einer gewissen Suchfunktionalität dann wirklich hat. Ne?
Genau. Momentan ist es noch recht übersichtlich, dass ich es ausschließen kann mit dem jetzigen Bestand, dass diese Doppelung da wäre. Aber es ist sicherlich was in Zukunft beachtet werden muss. Mhm. Dementsprechend wird das auch noch weiterentwickelt.
Mhm. Wenn du jetzt sagst, gut, das Projekt selber ist ja offen und kostenlos für alle, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Wenn du das Ziel von deiner Datenbank, gibt es da irgendwo, wo du sagst, Mensch, ich möchte das jetzt mal eine Zeit lang machen oder ich möchte einen gewissen Anspruch erfüllen damit oder hast du irgendwie ein gewisses Ziel mit der Datenbank, wo man hingehen möchte, vielleicht in ein, zwei Jahren?
Also ich hab mir ein paar Meilensteine gesetzt in der Größe. Ich fange mal mit dem größten Meilenstein an, wie man es ja eigentlich nicht machen sollte. Ich möchte es auf jeden Fall so lange machen, wie ich selber die Möglichkeit habe, das auch zu führen. Mhm. Und das ist wirklich für langfristig ausgelegt. Für die nächsten Monate und Jahre stelle ich mir vor, dass ich zum Ende des Jahres wenigstens die 500 in der Namensliste knacken kann. Mhm. Und wenn ich mir die Entwicklung momentan angucke mit den Karten, die eingesendet werden und mit den Zugriffen, die ich auf Datenbanken bekomme, denke ich mal, ist das ein sehr realistisches Ziel, das würde funktionieren. Mhm. Und im Laufe der Jahre definitiv gerne auch über den dreistelligen Bereich deutlich hinaus. Mhm. Aber es ist, es wird nicht von heute auf morgen riesengroß sein.
Mhm. Nee, ich denke gerade so eine Datenbank, erstmal, das muss auch ein bisschen wachsen über die Zeit. Es muss erstmal ein gewisser Bekanntheitsgrad da sein, um dort wirklich Leute zu haben, die sagen, Mensch, das finde ich genauso interessant oder sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen oder vielleicht selber da was drin gefunden haben und dadurch angehalten sind oder sich darüber freuen und ihre Inhalte da genauso mit drin veröffentlichen.
Genau, das denke ich auch. Mhm. Ja, einige Leute haben sich schon gefunden, sie haben sich sehr schnell gefunden dazu. Und wenn das weiterhin, und wenn die Öffentlichkeit eben auch sieht, dass dieses Projekt weiterhin wächst und dort auch weiterhin dran gearbeitet wird, bin ich sehr zuversichtlich, dass da noch mehr Leute dazukommen. Mhm. Und wenn die ersten Leute vielleicht auch von den Erfolgen berichten können, dass sie tatsächlich jemanden gefunden haben, von ihren Ahnen auf den Postkarten, die übersetzt wurden und von anderen Leuten auch zur Verfügung gestellt sind, glaube ich, wird der Nutzen noch besser, also noch deutlicher.
Mhm, richtig. Wenn man jetzt vielleicht sagen würde, da hat der eine oder andere Lust zu oder findet das interessant, hast du vielleicht noch einen Tipp, wo man sagen könnte, okay, wenn man da Interesse dran hat, außer natürlich vielleicht bei Oma, Opa oder Verwandten die alten Dokumente durchgucken, ob es dort solche Postkarten gibt, hast du auch schon irgendwie Erfahrungen gemacht von, sagen wir mal, Leuten, die auf dem Höckermarkt, auf dem Trödel oder wo auch immer Postkarten gekauft haben, wäre das auch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das wäre auch etwas, was ich auf jeden Fall erfassen möchte in der Datenbank oder wo man auch vielleicht eine gute Quelle hätte, um potenziell einen spannenden Fund zu haben vielleicht da drin?
Ja, also insgesamt sind natürlich alle Karten, also fast unabhängig von der Quelle, wo sie herkommen, interessant. Interessantesten sind sicherlich, was du eben schon sagtest, die Trödelmarktkarten, weil sie ja aus einem Sammlerbestand kommen und nicht aus einer genealogischen Forschung. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mal Beispiel, ich würde meine Karten, die wir haben, die sind ja für jemand anders mehr oder weniger fast schon nicht unbedingt interessant. Also nicht in erster Linie. Klar gibt es ja auch Schnittpunkte irgendwo in den Familienzweigen, aber jemand, der jetzt intensiv an seinem Zweig forscht und dort einen großen Postkartenbestand drüber hat, kann man davon ausgehen, dass sich Karte und Forscher schon gefunden haben. Mhm. Aber der Sammler, der reine Liebhaber der einer Karte, das sind ja dann die Bestände, die für den Genealogen wieder richtig interessant werden. Mhm. Und da eine Quelle habe ich, oder eine, das ist eine sehr offene Vereinbarung mit einem Händler aus Berlin, wo ich auf die Datenbank zugreifen darf und diese Karten dementsprechend auch veröffentlichen darf, eben unter der Quellenangabe. Mhm. Aber das sind, gerade da liegen die interessanten Karten, wo auch jetzt schon sich abzeichnet, da finden sich Namen zusammen. Also aus einer völlig losen Sammlung, die keinen genealogischen Zusammenhang hat, sondern einen reinen Liebhaberzusammenhang aus denselben Ortschaften, kann man es hier schon schaffen, Personenbezüge über mehrere Karten hinweg zu erstellen. Mhm. Und da finde ich, da liegt so der interessanteste Punkt, der dann auch für die Forschung interessant wird. Deswegen Trödelmarktkarten auf jeden Fall. Ich habe jetzt von einem Liebhaber, von einem Kartenliebhaber aus München einen großen Zugriff auf seine Datenbank bekommen, wo ich momentan dabei bin, die zu archivieren und zu katalogisieren, dass sie dann auch so schnell wie möglich hochgeladen werden können. Und das sind so diese Punkte, wo ich mir den größten Erfolg für die Datenbank eben raus erhoffe. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht die Karten verschmähen, die jahrelange oder Forscher durch jahrelange Forschung an ihrer Familie haben, weil es ja eben diese Schnittpunkte auch zu anderen Forschungen gibt.
Richtig. Ich denke, damit hättest du mehr oder weniger auch schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich genau die Frage, wenn jetzt zum Beispiel ein Forscher da ist, der sagt, gut, ich habe einige Karten bei mir in der Sammlung, die zu meiner Genealogie irgendwie dazugehören. Was wäre denn eigentlich der Grund für ihn, zu sagen, ja gut, ich möchte diese Karten genauso dort veröffentlichen und nee, ich behalte sie lieber bei mir zu Hause an der Wand bei der eigenen Genealogie oder ähnliches. Ich denke, hast du damit schon ganz gut beantwortet, dass es halt gewisse Schnittmengen gibt und vielleicht über sowas auch ein gewisser ja Kontakt hergestellt wird, weil heutzutage jeder, der irgendwo mit Genealogie zugange ist, wird früher oder später mal bei Google nach einem Namen oder einem Ort oder einem Jahreszeitraum suchen und findet dann potenziell eben diese Verbindung zu dieser Datenbank. Ne?
Genau, ja.
Wie ist das denn, wenn man so eine Karte gefunden hat, bekommt man dann auch direkt Kontakt mit dem Einsender oder von dem diese Karte stammt? Oder funktioniert das nur, wenn man praktisch eingeloggtes Mitglied ist auf der Seite?
Das ist so, dass ich den User selber auch nicht als eingeloggtes Mitglied sehen kann, aber nur den Usernamen, also nicht die E-Mail-Adresse, keine Kontaktinformationen. Wenn ich jetzt eine Karte finde, die zu meinem Familienstamm gehört und ich möchte mit demjenigen, der die Karte im Besitz hat, in Kontakt treten, dann muss ich mir erst einen User anmelden. Naja. Das ist aus dem Grund zusammen, hängt damit zusammen, dass die meisten User ihre E-Mail-Adresse angeben und die nicht völlig öffentlich dargestellt werden soll. Okay. Also eben auch dann auch nur für Leute, die registriert sind.
Ja, eine sehr interessante Sache. Ich fand es sehr, sehr spannend, als ich das erste Mal davon gelesen habe und hoffe, dass sich noch viele Leute finden, die gerne ihre Postkarten einschicken und dass die Datenbank kräftig wächst und deine gesetzten Meilensteine schon vielleicht viel, viel eher erreicht werden.
Ja, vielen Dank auch dafür und vor allem auch vielen Dank für die Möglichkeit, eben bei dir hier im Podcast mitreden oder mal was sagen zu dürfen. Und hat mich sehr gefreut.
Ja, super. Wie gesagt, ich hoffe, es kommen diverse Leute oder Podcast-Hörer, denen es gefallen hat, jetzt bei dir vorbei und bringen vielleicht noch viele spannende Postkarten mit.
Da würde ich mich auch sehr drüber freuen, über jede Einsendung. Jede Karte ist am Ende Gold wert. Man weiß nie, wer sie mal gebrauchen kann.
Ja, richtig. Okay, ich danke dir für deine Zeit, dass du es hier vorgestellt hast und wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war sie also, die 38. Folge des Podcasts Der Genealoge. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß dabei, habt ein bisschen was gelernt, was andernorts gemacht wurde, gemacht wird, wie man seine eigene Familiengeschichte verarbeiten kann und vielleicht sogar in Buchform veröffentlichen kann oder warum vielleicht genau dieses genealogische Postkartenarchivsystem für euch interessant sein kann oder warum man da vielleicht gerne mitmachen möchte oder einfach mal selber drin stöbern möchte, was der Patrick dort anbietet. Ja, von meiner Seite kann ich eigentlich nur sagen, wenn ihr Anregungen, Kritik, Ideen für Podcast-Folgen oder gerne selber mal Interviewgast hier sein möchtet, dann schreibt mir eine Mail an timo@dergenealoge.de oder über Facebook, Twitter @dergenealoge, Facebook logischerweise genauso. Ihr kennt diese ganzen Wege, alle sozialen Netzwerke, da bin ich irgendwie erreichbar oder eben ganz klassisch per E-Mail.
Ja, wer gerne möchte, kann mich natürlich auch anrufen und bei mir auf dem Anrufbeantworter vielleicht eine nette Nachricht hinterlassen. Das freut mich auch immer sehr, wenn davon Leute Gebrauch machen. Ja, das soll es dann auch gewesen sein für dieses Mal. Ich drücke die Daumen für euer Forscherglück, dass demnächst vielleicht mal wieder ein spannender Archivbesuch oder ähnliches für euch ansteht und die eigene Genealogie erweitert werden kann. Also macht's gut, viel Spaß beim Forschen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Geizhälse sind unangenehme Zeitgenossen, aber angenehme Vorfahren. Bernhard Heinrich Martin Fürst von Bülow.